Und bei Bayern, ja, vor 6, 7 Wochen hätte ich noch gesagt, Rangnick und never ever. Dann habe ich ihn aber persönlich ein bisschen besser kennengelernt. Und da fand ich, es ist nicht der Ralf Rangnick, den ich mal auf Schalke habe, die Ehrenrunde. Das habe ich kommentiert, das Spiel. Die Ehrenrunde machen sehen und ähnliche Dinge. Und ich dachte, Junge, 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 das kann so nicht gut gehen.
Herzlich willkommen zu Reif ist live, liebe Fußballfreunde. Besondere Tage sind das, die wir gerade erleben, denn es scheint sich all das aufzulösen, was so an Trainerfragezeichen in den letzten Monaten uns beschäftigt hat. Mal sehen, ob Marcel Reif das auch so sieht, den ich herzlich begrüße.
Guten Morgen.
Hallo, Herr Reif.
Guten Morgen.
Über Ralf Rangnick sprechen wir ein bisschen später. Jürgen Klopp hatte Ende Januar verkündet, dass er Schluss macht. Läuft gerade nicht so gut, werden wir auch später besprechen. Mit Xavi würde ich gerne anfangen. Der Barcelona-Trainer, der ebenfalls Ende Januar gesagt hat, er kann nicht mehr. Und nun sagt, ich will aber wieder. Und seinen Vertrag tatsächlich bis 2025 erfüllen möchte bei Barcelona. Hat Sie das auch sehr überrascht?
Es hat mich sehr überrascht. Hat er gesagt, ich will wieder? Oder hieß es nur, er verlängert? Oder er erfüllt seinen Vertrag doch. Es war ja ein laufender Vertrag, aus dem er ausgestiegen ist. Ja, das hat mich nicht nur überrascht, sondern fast entsetzt, weil ich ihm genau das abgekauft habe, dass er nicht mehr kann, dass er dieses fiebrige, überhitzte, in vielem mittlerweile auch ein bisschen unprofessionelle Barca nicht mehr packt als Mensch und Wesen und nicht nur als der Trainer. Und dann verlieren die am Wochenende den Clásico.
Und sie fliegen in der Champions League raus gegen Paris.
Und sind aus der Champions League raus. Also das heißt, diese Saison kannst du im Copa del Rey, erstens zählt sie nichts, zweitens sind sie es auch nicht geworden. Also mit nichts, nada. Und daraufhin kriegen sie ihn dazu, und so ist es offenbar gelaufen, Laporta, der Präsident, weiterzumachen. Warum? Weil es niemanden anderen gibt. B, weil sie wissen, welche Knöpfe sie bei ihm offenbar drücken müssen, als Kind, Mensch, Mann dieses Clubs. Und der kleine Kerl, sage ich jetzt mal, als älterer Mann, lässt sich breitschlagen. Ich wünsche ihm von Herzen, dass es gut geht. Ich mochte ihn als Spieler, ich mochte ihn als Trainer, ich mag ihn als Persönlichkeit. Ich hoffe, dass das gut geht.
Weil Sie gerade das aktuelle Jahr angesprochen haben von Barcelona, das ist ja ein enttäuschendes. Macht es denn aus der Perspektive überhaupt Sinn, ihn zu bitten, weiterzumachen? Oder wäre es für Barcelona auch besser gewesen, diesen Weg mit den jungen Talenten mit einem anderen Trainer fortzusetzen? Oder spielt die Rolle auf dem Trainermarkt da auch eine Rolle, die wir ja seit vielen Wochen und Monaten hier begleiten?
Es gab Zeiten, da hätte der FC Barcelona kurz mal aufgejault und sie wären in einer Prozession Richtung Katalonien ans Mittelmeer gepilgert, die großen Trainer. Heute, alle waren dort. Ja, erinnern Sie sich mal. Jetzt geben Sie mir mal den, der Ihnen heute eingefallen wäre, der zu Barcelona geht, von den Größeren. Mir fiel keiner ein.
Eine Rückkehr von Guardiola ist nach wie vor eine Träumerei?
Guardiola baut dann noch mal von vorne bei Null was auf. Ja, das ist, nachdem der bei City, glaube ich, 1 Milliarde oder mehr umgesetzt hat. Nicht nur für und mit Erfolg, alles gut, aber eine völlig andere Welt, völliger Unsinn. Und vor allem, der kann denken, der sagt, ich weiß doch, wer dort das Sagen hat. Und der eine sagt, dann der andere unterminiert es hinten. Und dann, also, das ist ein trauriges Bild, das ist ein trauriger Moment. Also ich habe Barcelona immer gern spielen sehen, Guardiolas Barcelona war das Maß der Dinge. Alles gut. Und Xavi dann als Spieler und wie gesagt als Trainer. Und dann sagt ein Mensch, ich kann nicht mehr, ich kann diesen Job hier nicht weitermachen. Barca braucht einen anderen Trainer, es muss andere Impulse geben und ich kann nicht mehr, glaubhaft. So, und den schnappst du dir, schleppst ihn in ein Restaurant und sagst du, ich bin hier der Chef, jetzt hör zu. Es geht nicht anders, es gibt keinen anderen, du musst das weitermachen. Er ist nicht der Typ, der dann aufspringt und sagt, du kannst mich mal, denn das wäre es gewesen. Aber wie gesagt, das werden wir beobachten, aber das werde ich jeder Spieltag danach werde ich gucken, wie das gelaufen ist mit Xavi. Das ist eine der Sachen, die mich sehr interessieren wird.
Wie auch die Frage, es denn beim FC Bayern weitergeht, und damit wollen wir jetzt weitermachen. Ralf Rangnick ist der klare Favorit. Die Gespräche laufen, es ist alles schon sehr detailliert. Und falls Ralf Rangnick möchte, dann wird er sicherlich der neue Trainer beim FC Bayern. Wir können an der Stelle schon mal festhalten, Herr Reif, es gibt Schlechteres, als beim FC Bayern auf dem Zettel zu stehen. Sebastian Hoeneß, neuer Vertrag bei Stuttgart. Julian Nagelsmann, neuer Vertrag als Bundestrainer. Emery, neuer Vertrag bei Aston Villa. Glauben Sie, Rangnick macht's?
Sie haben gerade insinuiert oder unterstellt, dass man sich mit Bayern ein bisschen wichtig machen kann und dann kann man mit Bayern pokern in der Hinterhand. Wenn die Bayern das hören, viel Spaß. Ja, Rangnick wird es, wenn er, und er ist keiner der Jungen mehr, sondern weder Xabi-Alter noch Sebastian Hoeneß, auch nicht Nagelsmann, sondern der könnte ihr Vater sein. Und der hat einiges schon gesehen, er hat einiges schon gehört, er hat einiges schon erlebt mit den jetzt immer noch dort handelnden Personen, wenn auch über Eck. Und ich denke, dass er sehr wohl einschätzen kann, vielleicht besser noch als ein Junger, was das heißt, Bayern-Trainer zu sein, als Alternative zu mit Österreich ein bisschen sich wichtig zu machen und als Geheimfavorit gehandelt zu werden und so Zeugs, was natürlich Unsinn ist, aber Spaß machen kann. Und über Jahre in Österreich. Das verändert das Leben nochmal. Und das ist eine Lebensentscheidung für den 65-Jährigen. Deswegen, Sie strahlen schon so entspannt, als sei alles erledigt. Ich glaube das wirklich, dass er noch in sich reinhört. Nach außen muss er nicht mehr hören. Ich glaube, da haben sie ihm alles hingelegt und hinlegen müssen, was für ihn unumstößlich ist, wenn er einen Club übernimmt. Ich glaube allerdings auch, dass er da nicht über den Zapfen gehauen hat. Ich glaube, dass er da entschieden weniger... Wie hat jemand mal über ihn gesagt? Oder ich glaube, er und sich, ich war mal eine Kerze, die hat am unteren Ende gebrannt und in der Mitte auch noch. Ich glaube, dass er ein, zwei Stellen gelöscht hat und nicht Dinge verlangt hat, die so nicht gehen beim Bayern. Ich glaube, dass das sehr vernünftige Gespräche waren. Darf ich noch in Klammer hinzufügen? Sag mal, das passiert alles auf dem Marktplatz. Also früher war doch so, wir wussten nicht, wer was ist. Heute Gespräche sind weit fortgeschritten, man ist bereits im Detail. Wen kriegt ihr da rein? Welche Tunnel habt ihr gegraben? Was ist das? Das
wird natürlich nicht verraten, aber ich kann mich noch gut an den Moment erinnern, als ich auf der Bayern-Homepage zum ersten Mal gelesen habe, dass Jürgen Klinsmann neuer Trainer wird. Wir dachten alle, da hätte jemand die Seite gehackt.
Gehackt und sich ein Späßchen gemacht. Ja.
Keiner wusste vorher, was
war
davon.
Auch so,
der Vollzug.
Am Ende.
Der Vollzug stand am Ende auf der Homepage.
Alles auf dem Marktplatz. Das ist Wahnsinn.
Ich finde ja interessant, wenn man im Redaktionskreis, aber auch im Freundeskreis über Ralf Rangnick und Bayern diskutiert, dann kommt ganz schnell von vielen der Punkt, Rangnick und Bayern, das kann doch gar nicht passen. Der will doch die ganze Macht. Das haut doch nie hin. Wie begegnen Sie dem?
Das meinte ich mit, der hat ein paar Feuerchen in sich selber gelöscht, ein paar Ecken abgeschliffen. Und also das wäre ja, wie soll ich sagen, unintelligent, um sehr vorsichtig auszudrücken. Wenn ein erwachsener Mensch zu Bayern geht und sagt, pass auf, so ab jetzt höre ich hier nichts mehr von Herrn Hoeneß, nichts mehr von Herrn Rummenigge. Auch Max Eberl, ja, das ist ganz hübsch, aber der soll mal wieder ins Glied zurück. Jetzt mache ich hier den Zampano. Das, glaube ich, ist Unsinn. Auf der anderen Seite, Rangnick ist, wie er ist. Und warum sollte er denn anders sein? Warum sollte er denn einen Umbruch, und nichts weniger wird es ja werden, Kader, auch im Kader, warum sollte er denn so eine Aufgabe schultern und sagen, sagt mir halt, ich gucke halt, wer morgen zum Training kommt, das reicht mir. So, mach Sorge dafür, dass es knapp 23 sind, so, dann kriegen wir das Foto voll und ansonsten gibt mir ein paar Junge, kenne ich auch nicht, so. Das doch auch nicht. Also deswegen da einen Weg finden, erwachsen miteinander umzugehen. Die Bayern werden dazulernen müssen, wenn er kommt. Das ganz sicher. Also sie werden vielleicht das eine oder andere Feuerchen auch ein bisschen deckeln müssen, so dass jeder da was zu sagen hat und dann, dass dann entsprechende die Prozesse abgehen, wie wir sie zuletzt bei Tuchel und auch schon bei Nagelsmann erlebt haben. Deswegen nochmal.
Die Konfliktlinie Eberl-Rangnick sehen Sie nicht?
Wenn Rangnick nicht zu Eberl sagt, du hältst hier die Fresse, und wenn Eberl nicht zu Rangnick sagt, du, also pass auf, der Club ist immer noch größer als ein Trainer, und das bevor jemand unterschrieben hat. Wenn das kann, das, ich glaube, da ist man vernünftig aufeinander zugegangen. Ja, ein bisschen natürlich zurück zum FC Barcelona, natürlich auch und durch die normative Kraft des Mangels an einer Vielzahl möglicher und ministrabler Trainer beim FC Bayern. Auch da, am Ende, fiel uns so furchtbar viel nicht mehr ein, außer Rangnick, oder?
Das heißt, die Verhandlungsposition für Rangnick bei all diesen
wurde täglich
Abstecken
besser.
Ist
wurde täglich.
Und möglicherweise besser, als wenn man vor 6 Wochen mit ihm versucht hätte, alles klarzumachen.
Das würde ich annehmen, weil man hätte immer sagen können, pass auf, nee, da kann man ja noch verhandeln. Es geht doch nur darum jetzt, ob Sie da ein Spektrum gefunden haben, das verhandelt wurde und das in sich tragfähig ist. Wenn ihr wieder über eure Kanäle drei Sollbruchstellen findet, dann wird's schwierig. Denn dann wird's immer in der Saison ein Spiel geben, wo genau da die Kräfte wirken. Und genau dann da es krachen kann. Wenn aber ein Spektrum gefunden ist, pass auf, in diesem Spektrum bewegen wir uns, da können wir uns streiten, was ja auch Sinn machen muss und Sinn macht, immer schon gemacht hat. Aber nicht wir reden da nicht über Grundsätzlichkeiten. Wir werden nachher über Borussia Dortmund, denke ich, auch noch reden. Da will ich auch erstmal hören, wie die hierarchischen Dinge sind und wie gehen dann die Abläufe konkret. Wenn das vernünftig besprochen ist und klar geregelt, bei Xavi, bei Barcelona, glaube ich, gibt es nichts zu regeln und nichts zu nehmen, weil es allen alles bekannt und trotzdem wird es wieder furchtbar werden. So. Und bei Bayern, ja, vor 6, 7 Wochen hätte ich noch gesagt, Rangnick und never ever. Dann habe ich ihn aber persönlich ein bisschen besser kennengelernt. Zufälle gibt's im Leben. Wir haben uns getroffen irgendwo, wir haben uns länger unterhalten. Und da fand ich, das ist nicht der, und das ist auch das Normalste von der Welt im Übrigen, es ist nicht der Ralf Rangnick, den ich mal auf Schalke habe, die Ehrenrunde, das habe ich kommentiert, das Spiel, die Ehrenrunde machen sehen und ähnliche Dinge. Wo ich dachte, Junge, das kann so nicht gut gehen. Ja.
Jemand, der sich kritisch geäußert hat, ist Jens Lehmann, auch mit Schalke Vergangenheit, UEFA-Cup-Sieg 1997. Der wollte jetzt auch zu Rangnick mal seine Meinung loswerden und ja, hat das ziemlich zugespitzt formuliert. Er, Ralf Rangnick, hat nie etwas gewonnen. Wenn einer in den ersten 50, 60 Jahren seines Lebens nie etwas gewonnen hat, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er danach etwas gewinnt? Er hat immer die Möglichkeit gehabt, irgendwo mal etwas Besonderes zu machen, etwas zu gewinnen. Es gibt viele Trainer, die es ganz gut machen. Das bezieht er ausdrücklich auf Rangnick. Aber zwischen ganz gut und sehr gut ist ein Riesenschritt. Die fehlenden Titel, die Lehmann hier anspricht, sind die per se ein Argument gegen Rangnick oder muss man auch immer schauen, wo jemand gearbeitet hat?
Die Frage ist ernst gemeint. Gut, ich versuche sie mal ernst zu nehmen.
Bitte darum.
Also mit Schalke kannst du nicht gewinnen. Mit Hoffenheim damals waren sie ziemlich nah dran, die Bayern mal in einer Saison vorzuführen. Dann ging ihnen völlig normal als Aufsteiger die Luft aus. Was haben wir noch? Manchester United war eine Witznummer hoch 4 mit Ronaldo und ihm vor allem. Das war die Brandstelle. Habe ich irgendwas verpasst?
Noch? Lange Zeit in Leipzig, wo er den Auftrag hatte, die Mannschaft aus der dritten Liga hochzuführen.
Ist nicht ganz schief gegangen, glaube ich. So, mit der RB Leipzig heute. Die jetzt, geben Sie mir die Clubs, wo er hätte gewinnen müssen. Weil wenn er bei Bayern gewesen wäre und bei Manchester City und bei Real Madrid und da aus den Möglichkeiten nichts gemacht hätte, dann hätte ich gesagt, das ist schief gegangen. So sage ich, macht einer aus dem, was er da hat, das Bestmögliche. Wenn nicht, und dann ist das Bestmögliche, ist nicht etwas gewinnen. Also da würde ich Jens Lehmann nicht ganz recht geben wollen.
Cristiano Ronaldo haben Sie gerade angesprochen, Herr Reif. Auch der hatte sich über Ralf Rangnick mal geäußert. Die beiden haben so etwa 6 Monate zusammengearbeitet. Rangnick war damals ja zunächst Berater bei Manchester United und sprang dann kurzfristig ein. Es war und ist nach wie vor ja bei Manchester United eine schwierige Phase. Ronaldo und Rangnick, das hat nicht funktioniert. Und so hat Ronaldo das auch im Interview mit Piers Morgan 2022 mal erzählt.
I don't know what's going on, but since since the Sir Alex Ferguson left, I saw not evolution in the club. The progress was zero. For example, we have an interesting point that how the club as Manchester United, after Sock Ole, they bring sport directive Ralf Rangnick, which is something that nobody understands. This guy is not even a coach. A bigger club like Manchester United bring sport directive surprised not only me, but all the world, you know.
Ja, Ronaldo hat einfach in der Phase seinen Frieden nicht mit Rangnick machen können. Dass er ihn nicht als Trainer bezeichnet, finde ich schon ziemlich arrogant.
Da weiß ich zu viel leider. Das kann ich Ihnen...
Immer raus damit.
Nein, das kann man nicht machen, weil es war wirklich privat erzählt. Also was da abgegangen ist, Ronaldo in Richtung Rangnick in der Kabine, das führt Manchester United genau dahin, wo sie, oder hat Manchester United dahin geführt, wo sie heute sind. Ein einziges Chaos und ein ständiges unter der Latte durchspringen. Und dass Ralf Rangnick sich da hat breitschlagen lassen, die paar Wochen das zu machen, das wird er ganz sicher durchstreichen wollen. Sehr gerne durchstreichen wollen.
Aber es wird ihm auch, denke ich, geholfen haben, für den FC Bayern zu erleben, wie ist das mit Cristiano Ronaldo?
Ich denke, das wird, also bei Bayern ist manches möglich, aber das, was Ronaldo da gemacht hat, also der soll, jetzt machen wir es mal so, der soll gesagt haben, jetzt sage ich Ihnen mal, wie wir das jetzt, wir beide das machen. Ich sage Ihnen, wie oft ich spiele. Ich mache folgenden Vorschlag. Ich spiele 4 von 5 Spielen. Ja? Damit das klar ist. Ich spiele 4 von 5 Spielen. Sie dürfen entscheiden, welches ich nicht spiele. Und dann bin ich aber nicht irgendwie auf der Bank oder sowas, sondern ich bin zu Hause auf dem Hometrainer und gucke mir das im Fernsehen an. So, das sagt er. Und das ist offensichtlich dann auch in der Kabine kein Geheimnis, weil Ronaldo da, diese Rückholung von Ronaldo war der Club-Irrsinn. Aber dann das so handeln zu wollen. Wer sowas erlebt hat, glaube ich, dem kann... Da fällt mir wirklich keine WhatsApp und kein Nichts ein, was dem auch nur halbwegs angemessen wäre beim FC Bayern. Ich glaube, solche Dinge gibt es nicht. Da hat Ronaldo bei mir seinen letzten Schritt gemacht in Richtung, ich mag Messi doch lieber, muss ich meinen Söhnen dann irgendwann mal doch eine Antwort geben, wer denn der Bessere, der Größere ist. Also, wer das überstanden hat, der hat alles erlebt, schlimmer wird es nicht.
Sagen Sie jetzt.
Nein, das gibt's beim Bayern. Also Sie sagen mir Bescheid, wenn das mal beim FC Bayern ähnlich mit irgendeinem Spieler laufen sollte und dann bin ich aber nicht mehr hier, dann steige ich aus. Dann haben wir es endlich geschafft, die Dinge auf den Kopf zu stellen.
Mein Eindruck nach längerer Beobachtung des FC Bayern ist auch, dass bei all diesen unterschiedlichen Kräften, die übers große Ganze mitreden, einem Trainer noch nie in die Aufstellung reingesprochen wurde. Also es ist nicht so, dass man als Bayern-Trainer eine ganz kurze Leine hat und irgendwas absegnen lassen müsste etc. Es gibt halt immer wieder die Entscheidung, aber das ist bei anderen Vereinen auch so. Manche Transferentscheidungen trifft man aus Clubsicht. Ja, nicht alles kann
nicht
vom Trainer grün gegeben werden, wenn man davon überzeugt ist, dass dann
aber Geld muss es gegeben werden. Absolut. Rot geht nicht. Wer das macht, spricht ihm ja doch und zwar entscheidend in irgendwas rein. Also irgendwelche Spieler aufs Trainingsgelände schicken und der sagt, die sind der. Wer hat sie hierher gerufen? Ich habe einen Vertrag unterschrieben gestern. Das kann nicht sein. Das wird es auch nicht geben. Aber was man ihn reinredet oder nein, was man ihm in den Vertrag reinschreibt, ist Triple. Und dann, wenn das ist 1a, wenn Triple nicht, 1b, dann ist es Double. A, 1b nicht, dann ist es aber die Meisterschaft, die 95. Das ist das Mindeste. Das weißt du, wenn du zum FC Bayern gehst. Man redet dir nicht rein, aber du hast zu liefern. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil du andere und größere Möglichkeiten hast als anderswo. Jetzt kann mir Jens Lehmann... Nächstes Jahr, nach Ende der kommenden Saison, kann mir Jens Lehmann sagen, der hat noch nie was gewonnen und der hat jetzt nicht mal mit den Bayern, mit dem, was er dort für Möglichkeiten hat, nichts gewonnen. Weiß nicht, was die Leverkusener dazu sagen und andere. Aber verstehen Sie, das ist der Punkt. Man redet eben nicht, natürlich nicht. Wenn das mal anfängt, hast du doch eine Witzfigur und die Kabine fällt auseinander, weil die kriegen das doch alle mit. Wenn sie das täten, nein. Aber es ist eine andere Maßgabe als anderswo.
Wir wollen noch mal erinnern an einen ganz bekannten TV-Auftritt von Ralf Rangnick. 1998 war das der Fall im Sportstudio. Er war damals Trainer in Ulm und bekam so den Spitznamen Fußballprofessor. Wir hören einmal zu.
Nehmen wir mal an, wir hätten hier eine der gegnerischen Spitzen. Die wird in dem Moment hier von der Nummer 3 gedeckt, bevor die Aktion lief. Die 3 schiebt vor, muss hier das Vakuum schließen hinter der Nummer 8. Das heißt, dafür sorgen, dass er wirklich auch hier im Rücken den Raum geschlossen hat. So, und jetzt kommt das Phänomen Viererkette, was ich gerade gesagt habe. Diese Spitze hier wird gleichzeitig von dem ballnahen Innenverteidiger übernommen. Er ist in der Situation Manndecker der Nummer 9. Die Nummer 4 wird freier Mann, Libero, sichert hier, je nachdem wie schneller ist, kommt natürlich darauf an, wie viel Rückendeckung und wie viel Tiefenstaffelung er braucht, bleibt hier freier Mann. Die andere Spitze wird vom einrückenden Außenverteidiger übernommen, der ist hier Manndecker. Und die Nummer 6, wie wir ihn nennen, so unser Staubsauger, unser Scheibenwischer, schiebt ebenfalls in Richtung Ballseite. Und jetzt ein weiteres Phänomen, wenn wir hier natürlich Überzahl erzeugen wollen, müssen wir irgendwo auf dem Platz Unterzahl sein. Diese beiden Spieler schieben ebenfalls in Richtung Ball rüber. Die Nummer 9, je nachdem, spekuliert vielleicht auch schon auf einen möglichen Rückpass, schließt auf jeden Fall hier auch den Raum oder die Räume hier. Und die Nummer 7 rückt hier, je nachdem, wo jetzt gegnerische Spieler sich befinden, nochmal in die Mitte ein. Sie sehen also, wenn die Situation dann zu Ende geschoben ist, haben wir eigentlich in dieser Längshälfte des Spielfeldes keinen eigenen Spieler mehr.
Ich habe gerade mal so gesehen, die Zuschauer registrieren es aufmerksam.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Applaus für Ralf Rangnick damals im aktuellen Sportstudio für das Erklären speziell der Viererkette, ein Begriff, der damals im Fußball noch eher neu war. Ich finde, Rangnick ist ein sensationeller Erklärer.
Und die Holding Six war da noch gar nicht dabei. Das klang, er kriegte ja eine gezogen aus München damals im Übrigen, der Professor, der Besserwisser. Aber der hat dann noch für normales Deutsch gesprochen. Wenn ich mir heute das erklären lassen müsste von einem der heutigen Trainer, dann würden wir beide eventuell da noch halbwegs mitkommen, aber danach schon wäre es eine andere Sprache.
Also wenn man diese 60 Sekunden erlebt, muss ich sagen, ich wüsste, was ich zu tun hätte als Spieler.
Er war damals Trainer vom SSV Ulm und ein Trainer, damals war die Welt noch in Ordnung. Ein Trainer des SSV Ulm erklärt nicht dem Rest der Welt, wie Fußball geht, der deutschen Fußballwelt. Das ging dann eher noch von oben nach unten so und nicht so rum. Das war der Punkt, dass er sich das damals getraut hat. War das der geschickteste Moment? Auf der anderen Seite, er wollte zeigen, dass er Dinge gesehen hatte. Der hat, glaube ich, auch Valerie Lobanowski zugeguckt. Die fuhren immer nach Württemberg in die Sportschule, damals mit Dynamo Kiew, und trainierten dort Saisonvorbereitung und machten dann Trainingsspiele. Und mein alter Freund und Assistent und spätere Trainer oder immer wieder Trainer, Michael Oenning, der sagt, das habe ich mir mal angeguckt. Da kann ich dir sagen, da dachtest du, was für eine Sportart um Himmels Willen mache ich denn? Die haben Dinge gesehen, die hat Lobanowski vorausgezogen, dieser Schweiger, Sie erinnern sich noch?
Er nie bewegt auf der Bank.
Nichts. Warum? Weil er vorher alles bewegt hatte. Da haben viele, viele gelernt von dem und sagen es möglicherweise. Ich kann mir gut vorstellen, dass Rangnick das damals auch in der Gegend beobachtet hat. Also, das ist vernünftig erklärt. So spielen sie es heute im Übrigen.
Ich wollte gerade sagen,
auch die
in den letzten 26 Jahren
ist es genau dahin gelaufen. So. Und er war nicht der Erfinder dieser Art von Spiel, von Pressing, von dieser Art Fußball. Aber er hatte sie schnell verstanden und er hat damals und weiterhin die Dinge entwickelt. Und ich kann an jemandem, der Kompetenz ist, nichts finden, es sei denn, es ist mir unheimlich.
Anderer Diskussionspunkt bei Rangnick ist noch, dass er eben nicht Ballbesitzfußball spielen lässt von seiner bisher präferierten Idee. Nun kann man sagen, das hat er vielleicht den Mannschaften auch angepasst, die er hatte. Heißt das für Sie, wenn Bayern Rangnick holt, dann ändern sie ihre Art, Fußball zu spielen? Oder überlegt Rangnick, wie er die Form des Ballbesitzfußballs bei Bayern verbessern, perfektionieren kann?
B. Ich wähle B. Ich glaube, dass beide, und da schließt sich unser Kreis möglicherweise,
wie schön,
der Erste, ich glaube, dass sie beide aufeinander zugehen. Das ist doch der Nächste. Nachdem wir alles, sagen wir mal, ausfahren haben, Geld und Transfers und Umbuchen, was habt ihr vor? Und reicht denn nicht auch mal ein guter zweiter Platz? Nein, auf gar keinen Fall. Was können wir denn? Und am Ende kommt man, sag mal, und welche Art Fußball wollen wir spielen? Denn Transfers sollten sich möglicherweise ein wenig auch daran orientieren, welche Art Fußball wir spielen.
Und da hake ich direkt ein, Herr Reif, weil die Bayern sich offenbar mit Tah beschäftigen, dem Leverkusener Innenverteidiger. Frage A, können Sie das nachvollziehen?
Tah ist zurzeit neben Rüdiger der beste deutsche Innenverteidiger, mit Abstand.
Hätten die Bayern eine Chance, ihn zu kriegen? Zum Beispiel, wenn Stanisic bleiben dürfte in Leverkusen?
Als Tauschgeschäftchen und so.
Also in die Richtung.
Das wären sicher das sind sicher die Überlegungen. Wie könnte man es denn lösen? Die Frage ist, Tah darf sich's aussuchen.
Vertrag bis 25, das heißt gerade Entscheidungsphase.
Ja. Ja, und er ist bei einem Club, glaube ich, da läuft's gar nicht mal so schlecht. Das heißt, er muss ja nicht jetzt aufjaulen und sagen, ja, jetzt endlich, ich werde erlöst, sondern das wird er sich hoffentlich gut überlegen. Der hat die ganze Zeit Lust gehabt, mal jahrelang, was aber ich nachvollziehen kann in Leverkusen oder konnte, hatte der Lust, nach in die Premier League zu gehen. Weil er vom ganzen Typus her, das fände er gut. Fragen Sie ihn, ob er heute sagt, weißt du was, ich will nichts wie weg aus Leverkusen. Das halte ich für unwahrscheinlich. Da muss es ganz toll kommen. Einer von vieren, wer spielt denn sonst noch Innenverteidiger beim FC Bayern? Welche Chancen habe ich denn da? In Leverkusen ist er unumstrittener Herr aller Reußen hinten, ohne jede Frage. Und spielt Champions League und spielt mit Xabi Alonso nächste Saison. Und sie werden mich nicht dazu kriegen, jetzt Krach mit meinem Sohn anzufangen.
Also ja, weil Leverkusen arbeitet.
Das soll die sollen machen, was sie für richtig hat. Nochmal, ein Automatismus wie früher. Einer wird deutscher Meister, der heißt nicht FC Bayern. Darauf sagt der FC Bayern, gleich mal einen Sonderzug buchen. Die kommen alle, die dort die Schuhe schnüren können, kommen zum FC. Das wird es so leicht nicht geben.
Die Erfahrung hat man ja auch beim Trainer gemacht, als man bei Xabi Alonso angefragt hat. Letzte Frage zu den Bayern. Kimmich und Rangnick, das ist große Liebe, denn Rangnick ist der Entwickler, Entdecker von Joshua Kimmich. Da würden Sie auch glauben, dass das nochmal klar eine Abzweigung Richtung Vertragsverlängerung geben würde, wenn Kimmich nicht für sich beschlossen haben sollte, ich will eh was anderes sehen.
So.
Aber er hat gesagt, er möchte abwarten, wer Trainer wird. Wenn es Rangnick wird, müsste das in seinem Sinne sein.
Das ist doch völlig okay. Der Trainer ist derjenige, der mich dann aufstellen wird oder nicht aufstellen wird. Und wenn er mich aufstellt, wo stellt er mich hin? Das würde ich schon gerne in seinem Alter und mit seinem, das, was er sportlich auf der Naht hat, darf er sich das sehr wohl, solche Überlegungen machen. Ja, und danach wird es interessant, wo sieht Rangnick Kimmich? Ist er der Rechtsverteidiger? Und er sagt, das machen wir so. Der rechte Schienenspieler, den hat er damals schon erledigt, den Rechtsverteidiger da in Ulm. Also der rechte Schienenspieler. Oder geht er wieder zurück ins Mittelfeld? All das werden wir sehen, aber das sind alles Dinge, die besprochen werden. Oder besprochen wurden. Davon gehe ich mal aus, dass das besprochen wurde. Und nicht, hey, wir brauchen einen Trainer, egal wer. Das wäre bitter.
Also Rangnick und die Bayern sind auf der Zielgeraden, was die Gespräche betrifft. Mal sehen, ob wir dann in der nächsten Reifes Live-Sendung schon Vollzug melden. Vollzug gibt es bei Borussia Dortmund. Lars Ricken, das ist ja die große Überraschung dieser Woche, wird Geschäftsführer Sport zum 1. Mai bei Borussia Dortmund. Und da wir gerade so ein bisschen im Erinnerungsmodus legendärer Videos sind, wie gerade Ralf Rangnick 1998 im Sportstudio bei den ZDF-Kollegen, wollen wir uns auch noch mal erinnern an ein Lars Ricken-Video. Damals ein Werbespot für Nike, der auch für große Diskussionen gesorgt hat.
Ich sehe VIP-Logen, wo früher Stehplätze waren. Ich sehe Spieler, die öfter mit der Presse reden als mit ihrem Coach. Ich sehe Vereine, die teure Profis kaufen, statt den Nachwuchs zu fördern. Ich sehe Typen in Nadelstreifen und Geschäftemacherei ohne Ende. Und dann sehe ich, was mir wirklich wichtig ist.
Ja, groß diskutiert damals, weil ja, ich will mal sagen, etwas diese Kommerzkritik aufhörte beim eigenen Vertrag. So offen darf man, glaube ich, sprechen. Und auch Nike hier als Absender logischerweise gut gezahlt hat für Ricken. Wie haben Sie den Spot damals wahrgenommen?
So ein junger Kerl stellt das ganze System in Frage und ist selber Teil des
Systems. Von dem Profiteur.
Ja, und da dachte ich, das kriegst du noch mal um die Ohren. Und spätestens am Bass haben wir heute 25. April.
Hat ein bisschen 20, länger gedauert.
Aber dann kommt es noch mal.
Auf Wiedervorlage. Ja, das Netz vergisst nie.
Also, da war er zu jung, um, glaube ich, und zu unbedarft, um da nicht zu sagen, pass auf, das können wir nicht machen, meine ich. Egal, was ihr mir zahlt, das bleibt ja im Archiv. Aber mutig, sagen wir mal so.
Vielleicht hat man damals das Internet noch falsch eingeschätzt. Ne? Das wird wieder verschwinden, das ist nur ein
Trend. Alles, das verfault in irgendwelchen, das war bei mir ja, hoffe ich, dass vieles in Archiven dann der Chemie zum Opfer fällt.
Also. Womit können wir Ihnen da mal eine Freude machen?
Da gibt es Dinge da, von denen hoffe ich, dass sie nie gefunden werden.
Wir haben da gerade noch mal was angestoßen. Ich kenne den Ehrgeiz der Kolleginnen und Kollegen. Vielleicht
findet man, wenn man will.
Da noch die ein oder andere Sache. Ja, Lars Ricken, Geschäftsführer Sport. Herr Reif, es ist ja spannend, finde ich, gerade zu beobachten, wie die Vereine mit dieser Personalie Manager bei sich umgehen. Die Bayern, also Bayern München, hatte ja den Weg gesucht mit Kahn und Salihamidžić. Zwei Gesichter, die total für den FC Bayern stehen. Man hat sich von beiden getrennt und jetzt mit Max Eber jemanden geholt, der zwar eine Bayern-Frühvergangenheit hat, aber ich glaube, in der Wahrnehmung der Menschen nicht ein Bayern-Gesicht ist. Also da was anderes gemacht. Bayer Leverkusen gerade sehr erfolgreich mit Simon Rolfes, ein Leverkusen-Gesicht, das da diesen Kader zusammengestellt hat. Dortmund bleibt auf der Dortmund-Schiene. Michael Zorc, Sebastian Kehl, Lars Ricken. Dazu müsste mir jetzt eine Frage einfallen.
Und Matthias Sammer, der da auch Meister wurde. Es gibt aber auch Leute in Dortmund, die sagen, Fehler, großer Fehler, dass wir das wieder weiterhin im eigenen Saft schmoren. Und Sahin mit auf die Bank und Lars Bender mit auf die Bank. Und Terzic kommt auch aus dem eigenen Laden. Also wir ersticken hier und in unserem eigenen Saft. Ist eine, zumindest ein Risiko, dass man da eingeht. Es gibt Beispiele, ihr ruhmreicher SV Werder, dem hat man ja auch irgendwann mal gesagt, das Geheimnis, warum es bei euch nicht mehr so läuft, ist, dass ihr und Alofs und Lemke und Rehhagel, das war alles immer die heile Welt und immer, es blieb alles immer wie immer. Und irgendwann braucht es Reibung und braucht es irgendwas von außen. Eberl, haben Sie völlig recht, ist kein Bayern-Gesicht im Moment. Er soll eins werden, jetzt klar. Und er wird es auch. Aber er kommt nicht aus dem eigenen Saft, sondern er hat sich das von außen angeguckt. Lars Ricken kommt von unten mit, aus der Nachwuchsabteilung, wo er einen super Job gemacht hat. Aber es ist eine spannende Personalie. Es ist ein Weg, den man da einschlägt. Aber wenn es irgendwas nicht läuft, wird es sicher Leute geben, die sagen, das hätte ich euch sagen können. Es war zu viel. Irgendwann hättet ihr mal ein bisschen Input von außen gebraucht.
Dieses Überholmanöver Ricken vorbei an Kehl ist logischerweise auch eins, was diskutiert wird. Aus Dortmund ist zu hören, dass Kehl da eher mit einer jetzt erst recht Reaktion drauf geantwortet hat und sich eben nicht zurückzog und sagte, als Hans-Joachim Watzke ihn in diese Pläne nicht nur eingeweiht, sondern darüber informiert hat, wie es kommen wird. Und dass das die Hoffnung der Dortmunder ist, dass sie haben gerade die Reibung angesprochen, dass es möglicherweise sogar produktiv ist, dass da verständlicherweise Frust auch bei Sebastian Kehl über diese Entscheidung ist. Denn Geschäftsführer Sport wäre er auch gerne gewesen. Bleiben Sie auch mit ein paar Tagen Abstand dabei, dass das die mögliche Sollbruchstelle in diesem Konstrukt ist? Oder ist gerade das Geniale?
Sagen wir mal so, nach 10 Spieltagen machen wir eine erste.
aber
schauen Sie, dass Sebastian Kehl nicht außer sich ist vor Vergnügen, dass das so rumgelaufen ist, das wäre ja Wahnsinn. Dann wäre er ungeeignet für den Job. Dann wäre einer der Spieler, die lieber auf der Bank sitzen als spielen. Das gibt's hoffentlich nicht. Und dass das ein Junge ist wie Ricken, der da von unten an ihm vorbeizieht, das kann ihm nicht gefallen. Jetzt hätte er schmollen können und sagen, dann schmeiß ich hin. Dazu muss man Alternativen haben. Man hört aber auch ein bisschen aus dem Norden Deutschlands, dass es da möglicherweise Interesse geben könnte.
Der HSV.
So, und wenn es so ist, wenn das denn zum Beispiel so wäre, dann sehen wir mal, ob er erst jetzt erst recht oder ob er bei offenem Fenster schläft, um einen Ruf nicht zu überhören. Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Es ist eine Entscheidung, die wir hier und selbst in Dortmund einige, manche, viele nicht so auf dem Zettel hatten. Wir gesagt haben, also das Natürlichste wird werden, pass auf, der Lars geht hoch und dann die anderen.
Aber wir haben ja auch zwei... Der Klinsmann-Moment, an den ich vorhin erinnerte, beim FC Bayern. Von der Überraschung her.
Von der Überraschung her. Aber wir haben auf der Bank dort auch zwei, die Şahin sagt von sich selber, ich bin ein Erstligatrainer und ich will Cheftrainer sein. Und daneben sitzt Terzic und dann denkst du, ja, das hat er sich so gewünscht. Hä? Na, das schaue ich mir an. Sie gehen interessante Wege in Dortmund im Moment. Weil so ein Sonnenkönig wie Watzke, wenn der sagt Schluss, danach muss das System völlig neu aufgestellt werden. Er wird sich auch daran messen lassen müssen, Joachim Watzke, was er da, wie er hinterlässt, so wie sich die Kameraden Hoeneß und Rummenigge haben messen lassen müssen nach Salihamidžić und Kahn. Das ging krachend schief.
Interessanterweise sortiert ja auch RB Leipzig gerade so ein bisschen im Windschatten. Marcel Schäfer, davon gehen alle aus, wechselt von Wolfsburg zu Leipzig. Das heißt, wir haben im Jahr 2024 sowohl bei den Bayern als auch bei den Dortmundern als auch bei den Leipzigern da eine Neuausrichtung. Wie sehen Sie diese Personalie Schäfer und Leipzig?
Der hat eine Zeit lang einen sehr guten Job gemacht und dann ging vieles schief in Wolfsburg. Sonst wären sie ja nicht da, wo sie heute sind, dass sie knapp dem Abstiegskampf entgehen. Das zeigt doch aber, dass sich die Clubs oder dass sie begriffen haben, dass diese englischen Modelle gar nicht so falsch sind, dass man sportliche Kompetenz braucht, dass das nicht reicht. Oben sitzen irgendwelche Aufsichtsräte, die treffen sich einmal im Jahr, nicken ab, was Otto Rehhagel und Ottmar Hitzfeld und Jupp Heynckes und all die Granden früher, was die zu verkünden haben und was sie gerne hätten. Und damit hat es sich, sondern dass das heute geführte, richtig professionell und eben auch mit sportlicher Kompetenz zu führende, geführt werden müssende mittelständische Unternehmen sind. Und da kannst du nicht sagen, okay, dann schmeiß mal einen Trainer raus, hol mir den nächsten. Das kann ich Ihnen, da gibt es ein, zwei Clubs, die das so mit viel Erfolg in Richtung dritte Liga gemacht haben.
Jetzt wollen wir schon mal vorausschauen, liebe Fußballfans, auf die Champions League und ganz speziell auf den Trainer von Real Madrid, Carlo Ancelotti, der ja auch eine Bayern-Vergangenheit hat und zu dem ich gerne Sie fragen würde, Herr Reif, ist möglicherweise Ancelotti der beste Trainer der Gegenwart und gar nicht Guardiola?
Oder woran messen wir es?
Wir messen es an 4 Champions League Siegen als Trainer, hat kein anderer geschafft.
Jens Lehmann wäre zufrieden mit ihm.
Und er ist als einziger in allen großen nationalen Ligen Meister geworden. Spanien, Italien, Frankreich, so. Bundesliga in Deutschland und England.
Und dann wird er ein alter, fetter, satter Mann oder macht er gerade beispielhaft einen Affenzirkus wie Real Madrid zu einem super geführten Club, der einen Umbruch hinkriegt mit Jungen und mit Alten und mit Transfers.
Die Frage, die sich stellt, ist grandios. Die einfache. Warum hat es mit Ancelotti und Bayern nicht funktioniert? War eine der beiden Seiten zu ungeduldig?
Die Spielermanns. Da bleibe ich bei meiner. Das ist eine der schwarzen Flecken in dieser Kabine. Und ich gehe sogar davon aus, dass sie wissen, was sie da angestellt haben. Der kam nach Guardiola. Und ich habe damals gesagt, pass auf, Guardiola hat euch, die konnten nicht mehr einen Tag noch etwas dazulernen, wäre denen die Schädeldecke weggeflogen. Also Schluss, wir können nicht mehr mit Guardiola. Es muss einmal aufhören, wir haben jetzt alles gelernt und dass der Ball rund ist, haben wir jetzt auch begriffen. Schluss. Dann kam Ancelotti, da habe ich gesagt, pass auf, das wird die beste Bayern-Mannschaft aller Zeiten. Die wir kriegen jetzt seine Grand Seigneurhafte, ruhige, alte, im besten Sinne Art. Jetzt pass auf, ich lasse euch Freiheiten. Lasst uns das, was ihr gelernt habt, jetzt auch noch genießen. Die haben nur gehört, oh, wir können hier was genießen. Wir können es ruhiger angehen lassen. Ja, der hatte einen Co-Trainer, der ging rauchend über die Trainingsplätze. Der hat seinen Sohn und seine ganze, die Italiener mitgebracht. Das hatte eine Italienità, eine Leichtigkeit. Und das haben sie, die Spachmaten in der Kabine, haben das missverstanden.
Und ausgenutzt.
Und am Ende gab es viel zu wenig, was da rauskam. Und Sie erinnern sich das Spiel bei Paris, wo er die drei, wo er Hummels rausließ und was weiß ich.
Und Robben und Ribéry.
Und das war doch klar, dass das war nicht auf das Spiel gemünzt, sondern da wisst ihr was. Und nach diesem Spiel ist aber Schluss. Ich habe das, ihr, mit euch kann man nicht arbeiten. Das hat keinen Sinn. Nicht die drei, sondern die drei als Galionsfiguren, die tue ich mal raus, mal sehen, was dann als Echo kommt. Ne, wusste ja, was als Echo kommt. Schluss.
Und in der auf. Bundesliga war man gerade auf Platz 3.
So, aus die Maus. Das fragen Sie, wie gesagt, macht ihr, ihr habt doch eure Kanäle. Fragt mal die Spieler, die damals dabei waren, ob sie das lustig, heute noch lustig finden, wie es mit Ancelotti gelaufen ist. Mich werden Sie auf die Ancelotti-Kritikerseite in diesem Leben nicht kriegen. Da bin ich leider zu verliebt.
Wir können uns die Stationen von Ancelotti noch einmal anschauen. Da wird wirklich deutlich, was für eine Trainerkarriere hier jemand hingelegt hat. Zumal er ja als Spieler auch ein sehr guter war. Zweimal den Europapokal der Landesmeister mit Milan gewonnen damals.
Ja.
Da reicht schon fast hier ein Chart nicht mehr. Also Carlo Ancelotti, unter anderem Juve, Milan, Chelsea, Paris, Real, Bayern, Neapel. Dann Everton, spannender Entscheidung war das damals. Können Sie das doch nachvollziehen? Wie, da war plötzlich viel Geld und die hatten viel vor.
Und er wollte noch mal in die Premier League. Und da aber das, ja, da habe ich mich auch gefragt. Carlo, ehrlich, Everton, bei allem Respekt, im Schatten von Liverpool da irgendwie irgendwas probieren. Da waren sie allerdings noch nicht so weit hinter Liverpool, hinter dem FC. Aber nochmal, das war eine Parksituation. Da wollte er abwarten, was noch so kommt. Und es kam ja dann.
Und es kam
ja dann auch.
Real Madrid. Wer ist für Sie in diesem Spiel Bayern gegen Real, das Hinspiel in München, der Favorit? Beziehungsweise andersrum gefragt, muss Bayern gewinnen im Hinspiel, um weiterkommen zu können? Oder sehen Sie auch dann eine Woche später in Madrid eine Chance auf den Sieg?
Wenn Bayern all das auf den Platz kriegt und all das schlechte Gewissen über diese verhunzte Saison, wenn sie das hinkriegen, sind sie nicht chancenlos. Wenn Real, das habe ich die letzten Spiele erst wieder noch was dazugelernt, also die können dich vorne, wenn du sie machen lässt, du stellst dich also Bayern gegen Arsenal ein bisschen, lässt denen den Ball, dann machen sie dich, diese Vinicius und Rodrigo und all die anderen machen dich zu Hackfleisch. Wenn du den Ball nimmst und lässt, drückst die hinten rein, siehe Manchester City, die können auch 120 Minuten verteidigen und dann musst du gegen Rüdiger spielen. Also das ist ein Real, das sehr viel kann, das alles hinkriegt im Moment und die sind sehr entspannt. Anders als die Bayern ist da schlechtes Gewissen schwer zu finden, weil sie gerade am Samstag den Klassiko gewonnen haben und oder Sonntag den Klassiko gewonnen haben und damit spanischer Meister sind. Das Wett ist eine offene Geschichte und nicht mal jetzt heim und auswärts. Ja, das ist immer lustig, aber ich glaube, die Bayern, die sind so erfahren, dass sie jetzt nicht, die haben schon öfter mal in Bernabeu gespielt. Wenn du zum ersten Mal dahin fährst, fragen sie mal Leipzig und Union, du fährst erstmal dahin, gehst da rein, dann möchtest du am liebsten sofort wieder in die Kabine zurück, weil das erschlägt. Das wird den Bayern nicht passieren. Deswegen ist auch das Auswärtsspiel dann auch nochmal offen. Das wird ein wird eine spannende, schöne Geschichte.
Auf die wir uns sehr freuen. Jetzt wollen wir was ganz anderes zwischendurch machen, denn Mario Gomez ist der aktuelle Gast im Phrasenmäher, unserem Podcast. Und da hat er bei meinem Kollegen Henning Feind ja wahnsinnig viele spannende Hintergründe aus seiner Karriere nochmal erzählt. Also klare Hörempfehlung hier. Und wir wollen uns mal einen Ausschnitt zu Cristiano Ronaldo anhören, wie Gomez, ja, mit welchem Respekt er von der Einstellung Ronaldo spricht und vor allen Dingen, welche Folgen das sogar auf Lionel Messi mittlerweile hat, laut Gomez. Bitteschön.
Von Cristiano Ronaldo kann man halten, was man will. Aber was der natürlich, wir sprechen immer von Influencern, der einzige wirklich, der für mich einen echten krassen Mehrwert für meinen Job hatte, ist Cristiano Ronaldo. Wie der Leute beeinflusst hat, weil er ihn tagtäglich vorführt, was für eine harte Arbeit es ist, so einen Körper zu haben. Also der hat ihn ja nicht, der hat eine gute Genetik und dazu arbeitet er einfach so krass daran. Und die jungen Spieler, die rennen dem, die peitschen dem hinterher, die wollen genauso sein, die trinken alle keinen Alkohol mehr. Die sind alle in ihrer Freizeit daheim, in ihrem Privatgym. Die haben alle noch einen Physio, der sie dann behandelt. Die trinken alle ein Wasser, das schon irgendwie viermal so. Also die Hingabe und die Professionalität für den Job ist so viel größer wie zu meiner Zeit. Und das hat natürlich selbst Lionel Messi. Also Lionel Messi sieht heute aus, der sieht ja aus, also der ist auf dem Weg, auf dem besten Weg, in Ronaldo zu werden, weil er plötzlich im Gym abhängt. Weil er weiß, Typ, der Typ, der ist 3 Jahre älter wie ich und der ist immer noch topfit. Ich muss jetzt irgendwann mal Gas geben, dass ich auch so lange spielen kann. Mhm. Sogar seinen besten Konkurrenten hat er angetrieben, irgendwie Gas zu geben. Und das ist schon, das ist die Power, die ich sehe, die Social Media im Fußball auch hat, diese Vorbilder zu haben und auch wirklich auf die richtigen hinzuweisen und zu sagen, hier, das, schau dir das mal an. Das ist schon ein krasser Mehrwert für den Fußball auch.
Mario Gomez, der ja technischer Direktor bei Red Bull Soccer International ist, Herr Reif. Das heißt, er kriegt mit, wie viele Fußballer der heutigen Generation denken. Ich fand das hochspannend zu sagen, dass wirklich viel auch in Sachen Ernährung, Fitness darauf zurückzuführen ist, dass die alle dem Ronaldo da an der Stelle nacheifern, im besten Sinne in dem Fall.
Absolut. Wir haben ja vorhin über Ronaldo, über andere Facetten seines,
absolut,
seines Charakters geredet. Und über die Endphase seiner Karriere, das war sie nämlich schon bei Manchester United. Und über das, wie er seine Karriere gestaltet hat. Das ist doch völlig klar. Messi hat das gottgegebenere, kann man das steigern? Lass mich gar nicht jetzt versuchen. Der war mit einem Fußballtalent oder ist mit einem Fußballtalent gesegnet. Das hatte Ronaldo nicht. Ronaldo hatte alle Anlagen, aber nicht dieses Gottgegebene. Der musste sich viel mehr erarbeiten und das hat er sehr schnell begriffen und kam aus kleinen Verhältnissen, Messi auch. Ronaldo hat den richtigen Schluss gezogen und er ist für alle Vorbild geworden, wie man arbeiten, auch zu Talent, und er hat natürlich auch Talent, also jetzt nicht falsch verstehen, nur nicht das Messi-hafte. Messi kommt eher von der Ich kann's Seite und Ronaldo eher von der Seite, ja, aber dafür, um so zu werden, ganz nach oben, muss ich noch viel mehr tun. Und wer das nicht begreift, geht Liga für Liga runter und spielt dann irgendwann in der dritten Liga und fühlt sich da aber auch ganz wohl. Wenn du gegen Ronaldo spielen willst und willst mit ihm sich messen, musst du selbst ein Messi, musst dann sagen, pass auf, nur, ja, das geht bis zum 29. Lebensjahr und danach, wenn ich dann immer noch darum zwutscheln will zwischen den Abwehrspielern, muss ich ein bisschen mehr tun.
Also Mario Gomez zu Ronaldo und Messi, und der Name Messi fällt auch nochmal im Vergleich zu, ja, jetzt werden Sie wahrscheinlich staunen, Torwart Manuel Neuer. Die beiden haben ja zusammen eine Zeit lang bei Bayern gespielt, Neuer und Gomez, und auch in der Nationalmannschaft, und auch da spannend, was Gomez voller Ehrfurcht über Manuel Neuer zu erzählen hat.
Ich weiß gar nicht, ob uns allen bewusst ist, dass wir alle mit einem Torhüter gerade leben, der ein komplettes Spiel revolutioniert hat. So, das wissen wir, werden wir erst in 20 Jahren, werden wir das erst begreifen. Mhm. Dass das der Torhüter ist, der allen verdeutlicht hat, dass die Pille am Fuß genauso wichtig ist wie in der Hand und dazu noch der beste Torwart ist. Also der am besten die Bälle fängt und dann auch noch am besten kicken kann. So, das heißt, Manuel Neuer ist für mich ein, das ist, ich würde den auf eine Stufe mit Messi setzen. Messi auf dem Feld und Manuel im Tor. Mhm. Das ist so gleiche Kategorie. Das wissen wir nur alle nicht, weil es nicht so spektakulär wie bei Messi aussieht vielleicht.
Ja, auch das finde ich eine super Betrachtung nochmal von Manuel Neuer, von jemandem, der mit ihm zusammengespielt hat. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ja, der hat Torwartspiel neu erfunden. Perfektioniert es weiterhin. Und spielt, erinnerst du dich mal an die WM, wo wir Weltmeister wurden, 2014.
Vor 10 Jahren, Herr Reif.
Ja, wo der Libero spielte. Erinnert sich noch an Algerien, gegen Algerien, was der da veranstaltet hat, da hinten, wo gesagt hat, ihr seid verrückt geworden, jetzt geht's den Bach runter. Und was der kann und konnte. Nein, der hat das Spiel, ich weiß doch, dass, also das erste Spiel für Schalke war ich unten gestanden und er kam, dann, ich weiß nicht, wer damals Trainer war, ist egal. Jedenfalls brachte der den mit rotem Bäckchen, 19 oder was. Und ich dachte, das kann man doch dem Kind nicht antun. Der kam da raus und die Schalker tobten. So, und danach wurde er das, was er heute ist. Nein, das ist schon, das, ich glaube, das wird falsch, Mario, das wird keine 10 Jahre dauern. Das wissen alle, die heute ein bisschen, die musst du dir ja nur angucken, die heute erfolgreich Fußball spielen wollen. Das Umschaltmoment beginnt in der Regel beim Torhüter. Und wenn der zu lange braucht, um umzuschalten, weil er die Füße dafür nicht hat oder die Beine, dann ist die Gelegenheit weg. So einfach. Und damit hast du einen Vorsprung, weil du brauchst Zeit und Raum. Den schafft dir ein Torhüter. Jeder versucht es heute und die es nicht können, die kassieren Slapstick-Tore.
Wir beide kennen ja noch die Fußballzeit, zu der der Torwart einen Rückpass in die Hand nehmen durfte.
So ist es. Aber eines möchte ich noch sagen. Heute kippt das zu sehr um. Alle wollen sich an Neuer orientieren und Neuer kürzlich hat auch den einen Pass da in die Mitte zu Müller.
Und so. Wo er ihn mit dem linken hochholt und dann
so,
mit dem
anderen und verschießt. Dann immer nur von hinten aufbauen. Manchmal muss man ihn weghauen, 70, 80 Meter. Bei Guardiola ist jetzt langsam, kommt so ein bisschen was wegen Haaland, aber ansonsten war das verboten. Also ein Abschlag eines Torhüters, der wurde sofort verkauft. Es wurden auch keine Ecken nach innen geschlagen, sondern musste alles so zelebriert werden. Dieses Torwartspiel, wie sie es heute zuweilen machen, denkst du, hör auf. Der Pass geht jetzt nicht dann nochmal ins Zentrum in die Mitte und neu über den Sechser und professoral aufbauen, sondern manchmal muss man auch einfach, weil der Gegner presst, weghauen. Und da gibt es merkwürdige Tore. Das hat alles auch Neuer zu verantworten im Übrigen. Weil so wie sich andere an Ronaldo und an Messi orientiert haben, orientieren sich alle an Neuer. Mancher kann es, der andere nicht.
Lassen Sie uns doch kurz über Mario Gomez sprechen, der ja nach seiner Karriere ja sich etwas zurückgezogen hat. Auch jetzt muss ich sagen, höre ich oder sehe ich ihn selten in Interviews. Ich höre ihm aber unglaublich gerne zu. Mhm. Finde ich, hat eine sehr ruhige, reflektierte, sehr gut einordnende Art. Ist das jemand für Sie, wenn Sie ihn jetzt auch so im Phrasenmeer erleben, ja, über den man auch reden muss, wenn man über Manager in der Bundesliga beispielsweise spricht, wenn er das schon für Red Bull international in einer etwas mehr koordinierenderen Rolle, nicht so operativ, ja, den kaufen wir jetzt tut, wäre doch eigentlich der perfekte RB-Chef.
Und einfach ja. Einfach ja. Das, er macht das völlig richtig, er hat auch was zu tun und muss nicht nur durch die Lande tingeln und quatschen. Deswegen hört man nicht, er wird nicht fürs Quatschen bezahlt, sondern dass er einem Konzern mit sehr, sehr viel Geld, der sehr viel Geld ausgibt, hilft, das Geld vernünftig auszugeben. Und zwar, sind ja global aufgestellt. Nee, der hat die Fußballschuhe ausgezogen und hat daraus was gemacht dann.
Wir gehen zur Premier League, Herr Reif, wenn es recht ist. Und wollen uns einmal direkt die Tabelle der Premier League anschauen. Denn wenn wir sagen, wir haben eine Woche ohne Fußball, dann heißt das in England, es ist natürlich ein Spieltag. So war es am Dienstag, am Mittwoch. Da liegt jetzt Arsenal vorne nach einem knackigen 5 oder 6-0 war es gegen Chelsea? 5-0 gegen Chelsea. Doppelpack Havertz unter anderem dabei mit 77 Punkten, 34 Spiele. Dann kommt Liverpool, 34 Spiele, aber schon 3 Punkte hinter Arsenal, denn es gab gestern eine 0-2 Niederlage im Derby bei Everton. Und Manchester City gerade auf Platz 3 mit 73 Punkten, aber 2 Spiele weniger, wären also im Normalfall bei 79. Und wir wollen direkt einmal von Jürgen Klopp hören, ja, wie er das einordnet nach dieser Niederlage gegen Everton.
Es tut mir für die Menschen leid. Die Fans erzählen mir immer von der tollen Statistik im Derby und dass wir zwar gut sind, aber hier nie gewinnen und all sowas. Aber wir verlieren hier nie. Deshalb fühlt es sich anders an. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Das war unnötig, aber wir können es nicht mehr ändern. Ihr könnt die Tabelle ja auch lesen. Soll ich jetzt sagen, wir sind noch drin im Titelrennen? Wir brauchen eine Krise bei Arsenal und City. Und wir müssen Spiele gewinnen. Weil wenn die alles verlieren und wir spielen wie heute, dann ändert sich nichts.
Das war schon ein sehr deprimierter Jürgen Klopp. Manchmal schaltet er ja dann in so einen Gegenangriffsmodus, sei es dann auch mal gegen Schiedsrichterentscheidungen oder aber indem er seine Mannschaft...
Die Weisheit des Alters schlägt durch
jetzt. Also der spürt, das war's, oder? Mhm. Ist da jetzt gerade, fällt dieses ganze Konstrukt jetzt gerade so die Spannung hochhalten, nachdem man gesagt hat, hey, es ist das letzte gemeinsame halbe Jahr.
War ein interessanter Zeitpunkt. Da war ja kein böses Blut und kein gar nichts, sondern nur jetzt und dann holen wir nochmal das Letzte raus. Mal sehen, ob sie nochmal laufen. Und die haben es auch probiert. Da haben einige zu viel Meilen auf dem Tacho. Spieler, kaputt, müde. Die Zeit mit Klopp hat auch Kraft gekostet. Die Erfolge seiner Art, aus einem Club etwas zu machen, fordert auch eine Menge von den Spielern. Und viele sind geblieben mit ihm und haben es durchgezogen. Und jetzt wird es dann doch so, war der Zeitpunkt richtig, es zu sagen, jetzt werden sie drüber. Kann man auch, wenn die Erfolge ausbleiben, war es falsch. Und jetzt zu sagen, war zwei Gegner. Einen kannst du noch irgendwie hoffen, dass die in Bournemouth oder bei Brighton und Hove Albion Probleme kriegen. Aber wenn du Arsenal hast, die Chelsea 5-0 zerdeppern, nachdem sie gegen Bayern ausgeschieden sind. Das hätte ja auch sofort die Krise auslösen können. Und dann hast du City, die da sitzen, bräsig mit 2 Spielen zurück und sagen, na warte mal, die 2 Spiele machen wir und dann wird's wie immer.
Heute Abend City schon dran?
Ja, also das ist für Liverpool, glaube ich, das war's.
Wie werden jetzt die letzten Wochen von Jürgen Klopp bei Liverpool kommen?
Traurig.
Traurig.
Aber nichts anderes. Nicht weder böse noch sonst was, sondern sie werden halt früher anfangen zu heulen in Liverpool und den Mercy über die Ufer treten lassen. Das wird ein Trauerspiel. Und zwar nicht im negativen Sinne, sondern man wird sich in den Armen liegen und Tränenmeere vergießen.
Hören wir nochmal bei Arsenal-Trainer Arteta zu, wie der jetzt das Thema Meisterkampf sieht. Gehen wir mal davon aus, dass es dann jetzt nur noch ein Duell ist mit Manchester City.
Dieser Sieg ist großartig für uns, unser Selbstvertrauen und den Glauben, dass wir den Titel holen können. Dass wir solche Leistungen gegen große Teams abrufen können, wissen wir. Und dass wir damit große Siege holen, so wie heute. Also heißt es genießen. Denn morgen geht's gleich wieder an die Arbeit. Denn wir haben am Sonntag in Tottenham das nächste große Spiel. Darauf müssen wir uns gut vorbereiten, um zu gewinnen.
Ja, soweit Arteta, der Trainer bei Arsenal. Es war jetzt ja mit allen 3 Vereinen, Liverpool, City, Arsenal, so ein bisschen das Trio der Enttäuschten. Denn in Europa war es eine brutale Woche. City raus gegen Real, Arsenal raus gegen die Bayern und Liverpool raus gegen Bergamo. Insofern war die Situation da schon vergleichbar. Also man muss jetzt nicht speziell einen Verein besonders bewundern, sondern die, auch interessant, dass eigentlich alle 3 mit dem gleichen Thema da zu kämpfen haben. Ausrufezeichen.
Jetzt können sie sich wieder um sich selber drehen, was sie ganz gern tun da auf der Insel. Und das macht jeden von denen gefährlich. Und es macht aber dann auch jedes Spiel, das du verlierst, wenn einer der 3 verliert, so wie jetzt Liverpool macht, dann geht der Weg in die andere Richtung auf einmal. Ja, die werden ohne Titel am Ende. Das ist schade für Klopp. Die werden ohne
League Cup haben sie gewonnen. Aber ich weiß, der kommt an 4. Stelle. Aber trotzdem, es war ein besonderer Moment.
Aber trotzdem, also ein bisschen Silber nochmal dazu. Aber das wird richtig wehtun.
Am Ende der Sendung, liebe Fußballfans, schauen wir auf die Tipps nicht nur zum Wochenende, sondern dann auch gleich auf die Champions League. Denn aufgrund der Feiertagskonstellation nächste Woche gibt es die nächste Reifes Live-Sendung erst am 2. Mai. Aber wir wollen mal anfangen mit den Bundesliga-Prognosen.
Oh.
Am Freitag. Prognose. Bochum, Hoffenheim 0-2. Der Samstagnachmittag, Bayern-Frankfurt 3-1, Leipzig-Dortmund, der Kampf um Platz 4, der nicht mehr so
von der gleichen
ist.
Bedeutung ja, aber ist. Weil es geht darum, Zeichen zu setzen. Das wird Spektakel, glaube ich.
Das wäre ein 2-1 für Leipzig gegen Dortmund. Hintergrund, wie gesagt, es spricht alles dafür, dass tatsächlich die ersten 5 der Bundesliga für die Champions League sich qualifizieren. Insofern ist da ein bisschen Druck aus dem Spiel raus, auch wenn es noch nicht hundertprozentig feststeht. Insofern wird das schon besonders. Dann Freiburg-Wolfsburg 1-1, Augsburg gegen Werder 2-0, 18:30. Wer hätte gedacht, dass das Topspiel ist und auch alle sagen, ja, das ist es wirklich. Leverkusen gegen Stuttgart 3-1. Marcel Reif lässt die also weiter gewinnen und gewinnen. Dann am Sonntag Gladbach-Union 1-0, Mainz-Köln 3-0. Das wäre es dann für die Kölner. Und den Abschluss bildet Darmstadt gegen Heidenheim 1-0. Schwenken wir direkt rüber zur Champions League. Dort dann ja am Dienstag, 30. April, zunächst die Bayern gegen Real 2-2 und am Mittwoch Dortmund-Paris 1-1. Da sehe ich jetzt aber noch kein deutsches Wembley-Finale bei den Hinspieltipps.
Aber Sie sehen auch nichts anderes. Sie sehen aber auch noch nichts anderes.
Das ist richtig. Deswegen. Aber wenn ich Ihrer Logik von gerade folge, dann ist ein Auswärtssieg für die Bayern in Madrid zumindest schwierig, nicht ausgeschlossen. Vielleicht habe ich Sie falsch interpretiert.
Es ist nicht ausgeschlossen. Nochmal, die 2 werden, in dem Duell ist das Hin- und Rückspiel nicht, glaube ich, nicht so entscheidend. Dortmund in Paris auch. Die waren schon da in der Gruppenphase, haben da schrecklich gekickt und sich nichts getraut, wenn sie sich da was trauen. Also, das Normale, wenn du dir die Form anguckst, wäre Paris gegen Real das Finale. Aber unmöglich ist Bayern gegen Dortmund nicht.
So nehmen wir das hin und empfehlen ganz uneitel die Kollegen vom Doppelpass bei Sport1. Denn wer auf Marcel Reif nicht bis zum kommenden Donnerstag warten möchte,
der hat Hoffnung.
Der hat Hoffnung. Denn am Sonntag um 11 Uhr ist unser Experte ausnahmsweise mal wieder im Doppelpass bei den Kollegen von Sport1. Da wünsche ich Ihnen viel Erfolg.
Viel Glück.
Schonen Sie das Phrasenschwein?
Ja, ich werde mir Mühe geben.
Erfolgsdruck von Bild ist Phrasenverbot da. Wir gucken genau hin.
Ja, okay.
Und dann am 2. Mai begrüßen wir Sie wieder hier im Studio, wenn es um die Hinspielergebnisse der Champions League und möglicherweise auch schon die Analyse einer Pressekonferenz von Ralf Rangnick als Bayern-Trainer geht.
So ist es.
Wir schauen mal. Sagen danke, sagen Ihnen danke fürs Zuschauen und Zuhören und bis dahin. Machen Sie es gut.